sichtbar wäre. Ich finde es spannender, auf die Sachen, auf die Projekte zu gucken, wo die Leute einfach selbst was machen. Also wo die, ja, also ein schöner Begriff, der mir im Zusammenhang mit der freien Software vorgekommen ist, die das alte System einfach unterlaufen. Also das, was die freie Software macht, die unterläuft einfach ganz viel. Zum Beispiel die Eigentumsform. Ich denke, das wäre eine Bedingung oder ein Kriterium, wenn man nach weiteren Keimformen und Bündnispartnern sucht. Zweites Kriterium, es sollte auf dem aktuellen Stand der Produktivkraftentwicklung sein. Also selbstverwaltete Betriebe oder sowas finde ich auch irgendwie ganz spannend, aber das Problem an diesen ganzen Formen ist, dass die auf einem bestenfalls modernen, aber oft eben vormodernen handwerklichen Niveau arbeiten. Das kann nicht die Überwindungsperspektive sein. Also die Überwindungsperspektive muss sich auf den aktuellen Stand der Produktivkraftentwicklung einlassen und was drunter ist, kann es meines Erachtens als Bündnispartner nur bedingt interessant. Aber das Wichtigste, denke ich, ist, wir müssen gucken, dass der Tausch da einfach keine Rolle spielt, dass es Tausch nicht gibt in so einem Projekt. Und das ist sicher das härteste Kriterium. Deswegen würde ich zum Beispiel die ganzen Tauschränge rausschmeißen. Die Tauschränge sind für mich lediglich eine prekarisierte Form, das zu leisten, was eben der runtergekommene Kapitalismus nicht mehr zu leisten imstande ist. Also, und sie, aber ohne aus der Form rauszugehen. Ich meine, sie beruhen nach wie vor auf Tausch und das war ja gerade das, was wir eigentlich überwinden wollten. Also das wäre für mich eigentlich das Wichtigste. Erster Punkt. Also ich habe irgendwie vorhin ein paar Punkte aufgeschrieben, würde die einfach gerne noch sagen. Dann würde ich auch gerne mal ein bisschen was dagegen setzen, dass Informatikerinnen so wahnsinnig privilegiert sind. Also es mag sein, dass vielleicht Informatiker und Informatikerinnen mit relativ weniger Arbeits- oder ja, mit relativ weniger Lohnarbeit einen relativ guten geldlichen Ertrag erzielen können. Aber es ist ja nicht so, dass andere keine freie Zeit hätten. Also auch Leute, die anderen Berufen nachgeben, haben einfach eine Freizeit. Und das, was Leute machen, die freie Software programmieren, die machen das auch in ihrer Freizeit. Also so gesehen würde ich sagen, da gibt es schon durchaus Potenziale, die da sind, die halt momentan mit irgendwelchen mehr oder weniger sinnlosen oder sinnvollen Freizeitbeschäftigungen, die oft halt auch konsumorientiert sind, gefüllt werden. Da denke ich, wären Möglichkeiten. Vorhin gerade beim Essen ist uns aufgefallen, dass die Frauen, die so in der klassischen Familie, wo der Mann irgendwie das Geld reinschafft und die irgendwie die Kids versorgen oder so, und spätestens wenn die Kids aus dem Haus sind, haben die auch einfach auch Zeitpotenzial zur Verfügung. Also die haben sehr viel Zeitpotenzial zur Verfügung, tendenziell. Also sicher mehr als irgendwelche Informatiker, die nebenher freie Software programmieren. Also ich würde das ein bisschen entschärfen. Da wäre nur die Frage, wie erreichen wir die oder was können die für sich, was wäre für die sinnvoll? Sehr unausgegoren der Gedanke, aber ich denke, da gibt es mehr Potenzial, als wir bisher da diskutiert haben. Dann wollte ich noch auf zwei Aspekte eingehen. Internet und aktuelle Entwicklungen bereits im Kapitalismus. Einerseits die Sache mit dem E-Commerce. Du hattest gesagt, da kann man sich dann halt irgendwie, die Klamotten werden einem dann gleich passend zusammengestellt oder sowas. Ja, oder zum Beispiel, ich habe es einmal gesehen, wo man Möbel sich angucken kann im Internet und sowas und halt auch zusammenbauen kann, was einem so gefällt und sich irgendwie dann halt die Bilder kriegt und solche Geschichten. Also ich denke, das ist der kapitalismusimmanente Vorschein von einer ja eben konsumentengesteuerten Produktion. Weil, ich sag mal, der Schritt von der Bestellung über das Internet oder von dem Zusammenstellen von der Ware im Internet bis zur Produktion ist ja jetzt nicht mehr gedanklich nicht mehr so weit. Also, dass das dann direkt in die computergesteuerte Produktion geht, das denke ich, ist vorstellbar. Und das ist halt, was wir heute sehen in diesem E-Commerce-Bereich, der, by the way, übrigens nicht funktioniert, wie die meisten wahrscheinlich wissen dürften. Wessen Tasche läuft da? Ich meine, das würde dann, also das gibt es ja auch teilweise schon in bestimmten Produktionsbereichen, soweit mir das bekannt ist, bei den Autos oder sowas, ist das ja teilweise schon so, dass der Kunde, der einen Neuwagen bestellt, mehr oder weniger das Fahrzeug zusammenstellt, so wie er das haben will. Und von da der Schritt eben, ja, dann geht das irgendwie wieder noch durch ein paar Computer und dann läuft das Ding letztlich vom Band. Also ich denke, das ist der Vorschein von einer Produktion, die eben nicht mehr darauf setzt, dass irgendwelche Waren produziert werden oder irgendwelche Güter meinetwegen produziert werden, die auf Vorrat quasi produziert werden und dann man hofft, dass sie irgendwie abgesetzt werden, sondern wo tatsächlich direkt von der Bestellung quasi oder vom Bedürfnis zum Produkt der Weg quasi kurz geschlossen ist. Das eine. Und das andere, wo ich denke, dass das Internet heute auch schon in der kapitalistischen Form eben auch einen Vorschein bietet, das ist genau das, was mit diesem B2B, also diesem Business-to-Business E-Commerce, was uns da die kapitalistische Industrie vormacht. Also die Rationalisierung und die Automatisierung, die bisher in der Produktion selbst gelaufen ist, die wird jetzt nach meinem Dafürhalten einfach auf die ganze Logistik ausgedehnt. Ist eigentlich ein völlig naheliegender Vorgang. Was machen die denn hauptsächlich? Die schieben hauptsächlich Daten durch die Gegend. Na gut, und dann haben wir das Internet und dann können wir das irgendwie alles noch viel effizienter machen. Das ist aber auch gleichzeitig eben auch wieder ein Vorschein, wie eine Gesellschaft, auch eine postkapitalistische Gesellschaft, eben die ihre Produktion organisieren könnte. Also das denke ich, kann man heute schon sehen, dass das Internet eben auch da erhebliche Möglichkeiten bietet. So, das war's.
Ja, also im Prinzip sprichst du für Internet, oder?
Ja.
Diskutiert werden muss und mehr in die Vordergrund stellen. Unterschiede zwischen dem, was also vor der Pause diskutiert wurde und dem, was jetzt angesprochen worden ist. Also ich möchte auch nochmal sprechen wollen, und zwar, dass ein Beispiel kam mit GFP-Auto, oder ich weiß nicht, wie das genau da hieß. Also mit der Vorstellung, man könnte so einfach das, was jetzt bei der freien Software stattfindet, auf materielle Produktion oder auf meiner Sicht auch viele andere Vorgänge, wo Leute also
überwiegend
diese doch alte Frage sozusagen sozialistischer Strategien in Teilen zu weit diskutiert werden muss, wo man noch dann relativ stark wieder bei dem ist, was Franz Kehrt angesprochen hat. Und da muss ich nur auf einen Punkt noch hinweisen, weil er, glaube ich, deutlich gemacht hat, dass man, glaube ich, auch mit dieser Arbeitsplatzfrage nicht ganz so locker aufnehmen kann, wie das gerade so passiert ist. Weil die Erfahrungen eigentlich doch die sind, je mehr die Leute Angst haben müssen um ihren Arbeitsplatz, je höher die Arbeitslosigkeit ist, dann führt das ja nicht dazu, dass sie dann umso mehr merken, der Kapitalismus ist schrecklich, wir müssen was dagegen machen. Dann stehen sie umso mehr unter Druck und haben umso weniger den Kopf frei und auch die materiellen Bedingungen dafür, sich eben über Alternativen und sonst was Gedanken zu machen und das Recht dafür irgendwie, also sind die Kräfteverhältnisse dann so, dass sie dafür groß was machen können und vorankommen. Also es war eigentlich in der Geschichte immer so, dass die Linke und die Bewegungen, die durchaus auch antikapitalistisch orientiert waren, stärker waren, wenn die Situation auf dem Arbeitsmarkt besser war. Also ich sehe einfach noch nicht, wie eine Situation, die Leute eher schwächt, dazu führen soll, dass man dann besonders weiterkommt.
Ja. Also in gewisser Weise muss ich jetzt gerade natürlich ein Gegenplädoyer halten. Zu irgendwelchen traditionellen Sozialismusvorstellungen zurückkehren behaupten zu können. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Ich denke, dass das eben tatsächlich vollkommen ausgehebelt ist und da kommen jetzt halt die verschiedenen Punkte. Es war zum Teil gestern schon, jetzt kommt es halt wieder, aber auf einer anderen Ebene. Obwohl ich eigentlich in gewisser Weise in eine ähnliche Kerbe schlage, bloß halt eben ganz weg von diesen traditionellen Vorgehensweisen und Vorstellungen. Denn natürlich muss man da die Ökonux-Leute insofern schon oder diese freie Software-Bewegung in Schutz nehmen, dass sie nicht einfach auf der Ebene sozusagen, das wäre eine Art Karikatur, sie auf der Ebene von Ehrenamtlichkeit oder sowas das vergleichen zu wollen, sondern der Anspruch ist schon wesentlich härter. Ne? Der Anspruch ist ja, das in einem bestimmten Segment, das so ganz unerheblich doch nicht ist, nämlich Softwareproduktion, tatsächlich die Wertform, die Wertvergesellschaftung radikal in Frage zu stellen. Und zwar auch praktisch. Das hat mit diesen ehrenamtlichen Hilfs-Hibi-Tätigkeiten am Rande der kapitalistischen Krise überhaupt nichts zu tun. Und zweitens mal ist es ja ein weitergehender Anspruch, nämlich, dass das auch letztlich für die materielle Produktion gelten soll. Ja? Dass es eben der Anspruch einer Zielsetzung ist, aus der Wertform, weil sie an ihre historischen Grenzen stößt, auch die gesamte materielle Produktion letztlich rauszunehmen. Und du hast ja gestern schon gesagt, dass du dir das eigentlich nicht vorstellen kannst. Du fragst nach der Finanzierbarkeit und damit hast du dir schon die Schlinge um den Hals gelegt. Denn sobald du nach der Finanzierbarkeit fragst, hast du auch schon das kapitalistische entscheidende Reproduktionskriterium akzeptiert. Die Form, den Vergesellschaftungsmodus. Nicht? Und insofern ist jetzt aber für mich, und dann kommst du natürlich wieder bloß nicht auf die gesellschaftliche Form, die Wertform, die tatsächliche Reproduktionsform, sondern du kommst wieder auf die davon abgelöste Eigentumsfrage. Das war ja die Krux des alten Arbeiterbewegungsmarxismus oder der Arbeiterbewegung überhaupt, dass sie sich nur die formale juristische Eigentumsfrage gestellt hat und dachte, sie kann, wenn also nur die richtigen Leute jetzt oder die Arbeiter selber dieses vom juristischen Eigentum in der Hand haben, siehe VSA, 80er Jahre, Werftenkrise, die Broschüre, fällt mir immer wieder ein, stell dir vor, die Werften gehören uns. Nicht? Wenn wir sagen, ja und, so was, was ist dann? Ja, dann wenn es weiter über Markt, über Weltmarkt, über Konkurrenz, über Warenproduktion, über Geld läuft, dann müsst ihr euch selber an die Kandare nehmen. Dann müsst ihr euch selber wegrationalisieren oder ihr geht pleite. Nicht? Also diese formale Eigentumsfrage ist viel, viel zu verkürzt. Die Eigentumsfrage stellt sich eigentlich erst sozusagen sekundär, in dem Maße, wie man nämlich den ganzen Vergesellschaftungsmodus, den Reproduktionsmodus, die Reproduktionsform, die Warenform, die Wertform in Frage stellt sich dann auch als logische Konsequenz die Eigentumsfrage, aber nicht umgekehrt. Nicht den ganzen Modus weiterlaufen lassen und dann isoliert davon die Eigentumsfrage stellen. Das war ja auch der große Irrtum, wo man dachte, in der DDR zum Beispiel, ich habe noch die schönen Urkunden gesehen, nicht? Die Enteignungsurkunden, die feierlich überreicht worden sind oder proklamiert worden sind, und das wären jetzt VEB, volkseigene Betriebe, nicht? ja, von wegen. Ne? Also so auf der formalen juristischen Ebene, Marx hat übrigens von der juristischen Illusion gesprochen. Ne? Und das ist eigentlich die Grundillusion auch der Arbeiterbewegung gewesen. Und jetzt allerdings, insofern ein berechtigter Punkt, denke ich, ist dabei bei der ganzen Diskussion. Und ich habe da ja heute schon mal versucht, ein bisschen einzuhaken. Das ist nämlich der Punkt, du hast gesprochen von Widerstandsbewegungen, die per se sozusagen immer schon drin in der Form sind. Das stimmt zwar. Nicht? Trotzdem würde ich die jetzt nicht so einfach wegschieben wie zum Beispiel Tauschringe oder ähnliche Dinge oder andere warenförmige Nischenkonditionen oder Ehrenamtlichkeiten dergleichen mehr. Sondern ich würde sagen, eine Widerstandsbewegung ist eigentlich was anderes, wie schon der Name sagt. Ja? Das ist zwar vielleicht insofern immanent, als dass jetzt Bewegungen sind, die sich erstmal nicht positiv mit sozusagen direkt sich vom Wert entkoppeln oder den Wert aufheben. Ja? Die abstrakte, die Fetischform, wie Marx das genannt hat, der kapitalistischen Reproduktion, dieses automatische Subjekt, die das erstmal nicht unmittelbar haben, aber die sich wehren gegen ungeheuerliche Zumutungen. Ja? Ob das jetzt auf der Ebene von Atomkraftwerken und Ähnlichem liegt, ob es auf der Ebene vielleicht zusammenbrechenden Transportsystems liegt, des Kaputtmachens der Infrastruktur, oder ob es eben auf der Ebene der Abwehr, der Revolte gegen Zumutungen wie Billiglohn und dergleichen ist. Und das ist ja das, was du auch angesprochen hast, wo die Gewerkschaften sozusagen, wenn sie überhaupt nochmal eine Perspektive kriegen wollen, also über diesen engen Rahmen von Branchen und von sozusagen Beschäftigungsverhältnissen hinaus denken müssen. Und da ist jetzt aber die Frage, nicht? Warum gelingt das momentan nicht? Warum? Das ist ja das, was du angesprochen hast. Also warum lassen die Leute sich das alles gefallen? Was ist da eigentlich der Hintergrund? Weil ich kann ja sagen, mein Gott, also das ist ja der blanke soziale Masochismus, der da abläuft. Ne? Und von diesen vielen Millionen Menschen her, die da betroffen wären, und auch von den Eingriffsmöglichkeiten, die sind ja nicht kleiner, sondern die sind eigentlich technisch gesehen größer geworden. Nicht? Mit einem Streik kann man vielleicht nicht mehr so viel heute bewegen, aber die Nervenbahnen lahmlegen, das könnten ein paar hunderttausend Menschen locker machen. Ja? Da geht gar nichts mehr. Ja? Und warum geschieht das nicht? Woher kommt dieser soziale Masochismus? Und ich denke, das Grundproblem dabei ist eins, was vom Hintergrund her, dass die Arbeitsmärkte bis in die 80er Jahre hinein, also bis zu dem Punkt, wo diese neuartige, strukturelle, sich aufakkumulierende Massenarbeitslosigkeit sich entwickelt hat und über zwar einen langen Zeitraum hinweg, wo das keine industrielle Reservearmee mehr ist, sondern wo das ausgespuckte, herausgefallene sind oder eben Langzeitarbeitslose, die eigentlich keine Chance mehr haben, reinzukommen. Oder eben eine fluktuierende Arbeitslosigkeit von Leuten, die halb outgesourced, halb arbeitslos, also in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Was ist da der Hintergrund dafür? Bis Anfang der 80er Jahre kann man mit Krisenunterbrechungen, mit Strukturbrüchen, die es auch vorher schon gegeben hat, davon sprechen, dass es sowas wie die aufsteigende Entwicklung der kapitalistischen Akkumulation gegeben hat. Und das hat bedeutet, dass immer wieder, ich habe ja gestern versucht, diesen Kompensationsmechanismus zu schildern, immer wieder in großem Maßstab Arbeitskraft kapitalistisch reabsorbiert werden konnte. Und das hieße, um es mal in entsprechenden kapitalistischen VWL-Terms auszudrücken, es waren im Wesentlichen die Arbeitsmärkte Nachfragemärkte. Immer wieder, von Unterbrechungen, wie gesagt, abgesehen, wo sowas wie diese industrielle Reservearmee existiert hat. Und jetzt haben wir durch diesen Umbruch der dritten industriellen Revolution sowas wie einen Umschlag in reine Angebotsmärkte. Das heißt, es ist dauerhaft mehr Angebot als Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Wenn man jetzt alle die Zwischendinger mal rausrechnet, wo die Leute aus der Statistik rausfallen, wo sie über ABNs noch gehalten werden, oder eben wie in den USA halt 2 Millionen im Gefängnis sitzen und was weiß ich alles. Ja? Wenn man das alles mal rausrechnet, dann ist es letztendlich Angebotsmärkte. Und das heißt, die Gewerkschaften und überhaupt auch jede soziale Widerstandsbewegung ist in einer von vornherein innerkapitalistisch gesehen rein defensiven Situation. Ja? Also und zwar defensiv, das wirklich im Rücken zur Wand. Ne? Weil dieser Spielraum, der in der Vergangenheit systemimmanent da war, nicht mehr existiert. Daher auch läuft es genauso ab wie geschildert in dem Referat. Und jetzt ist eben die Frage, wo kann man überhaupt wieder einen Boden unter den Füßen finden? Und Und ich denke, das fängt damit an, oder ist ein wesentlicher Aspekt, ich habe jetzt da auch kein Patentrezept natürlich, aber ein wesentlicher Aspekt ist eben genau die sozialen Zielsetzungen überfrühen. Genau von der traditionellen Denken wegkommen, das gewissermaßen nur gefragt hat, wo ist der Interessengegensatz? Das ist wie immer nur der Interessengegensatz. Während das gemeinsame Bezugssystem, die gemeinsame Form, was der Marx ja benannt hat, abstrakte Arbeit, nicht Konkurrenz, in gewisser Weise ist ja der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit nur eine bestimmte Ebene der Konkurrenz. Es gibt aber auch noch andere, die Konkurrenz unter den Lohnarbeitern, die Konkurrenz unter den Kapitalisten, die Konkurrenz in den Kapitalien, die Konkurrenz unter den Branchen, die Konkurrenz unter den Nationalökonomien. Also es gibt eine ganze Reihe von Ebenen der Konkurrenz. Und das Problem ist doch, das Grundproblem, denke ich, ist, dass jetzt diese Ebene der Konkurrenz zwischen Kapital und Arbeit, die lange Zeit im Mittelpunkt stand, ja, dass die jetzt zurückgetreten ist, ja, durch diesen Umschlag in Angebotsmärkte auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und dass jetzt eigentlich die Frage sowas sein kann, um sich wieder positionieren zu können, sozusagen eine Zielsetzung, die die alte Arbeiterbewegung nicht hatte, nicht haben konnte, entwickeln konnte, weil sie eben diesen immanenten Spielraum hatte. Jetzt ist sozusagen die Frage der Zielsetzung, wo man ja damals auch nicht dachte, nie denken konnte, das kann man jetzt im nächsten Schritt erreichen, sondern eine Zielsetzung sozusagen, eine Fokussierung, eine Orientierung, um überhaupt zum Beispiel auch eine Legitimation für Kämpfe zu haben, ja, für Widerstandskämpfe. Und diese Legitimation, die denke ich, die kriegt man jetzt nur noch, wenn man eine Orientierung entwickelt, die sich gegen das gemeinsame Bezugssystem richtet. Die also weder keynesianische noch staatssozialistische Nostalgie sein kann. Nicht? Staatliche Regulation, der Versuch über, das ist eben der Punkt, was heißt politisch, ne? Wenn du es meinst im Sinne von gesellschaftspolitisch, also auf soziale Bewegung hin orientieren, dann wäre das was ganz anderes als politisch im Sinne, im offiziellen Sinne. Das heißt ja, der parlamentarische Dienstweg, nicht? Auf dem genau...
Den habe ich nicht.
Ja, okay. Ja. Genau. Und dann müssen wir aber das genau rausarbeiten und sagen, A, die Zielsetzung über das System hinaus, über die Form der Lohnarbeit hinaus, über die Form der Konkurrenz hinaus auf einer neuen Ebene, das auch bestimmen, da auch eine Diskussion entwickeln und von da ausgehend sowas wie, das ist eben auch eine Bewusstseinsfrage insofern, nicht? Ein Bewusstsein entwickeln, dass man sagen kann, wir lassen uns von auch aus der Defensive heraus, in die wir jetzt sozusagen prinzipiell geraten sind, nicht dahingehend erpressen, ja, dass wir, weil wir eh keine andere Möglichkeit uns auch nur vorstellen können einer Produktions- und Lebensweise. Nicht? Und dann sind wir nicht nur erpressbar, sondern werden jeden Tag erpresst. Aber wenn wir uns sagen können, wir machen das eh nur gezwungenermaßen, ja, und es ist eh eine Produktionsweise, die an die Wand fährt. Es ist eh etwas, was wir gar nicht wollen. Ja? Und wir könnten ja auch ganz anders. Nicht? Dann braucht man sich auch nicht mehr so in diese Erpressbarkeit sozusagen der fangen zu lassen. Also das, denke ich, ist ein entscheidender Punkt. Zielsetzung anders entwickeln, über die alte traditionelle Arbeiterbewegung hinaus. Das bedeutet für die Gewerkschaften, denke ich, also könnte bedeuten, ich meine, ich bin da auch pessimistisch, könnte aber bedeuten, man muss ja erstmal überhaupt die Gedanken formulieren, ja, könnte bedeuten, eben auch in dem immanenten Kampf, ja, der nicht einfach hinten runterfällt, ja, eine andere Orientierung, also die hinausgreift über diese Beschränkung auf Branchen, auf die eben gesellschaftspolitische, gesamtgesellschaftliche Orientierung entwickelt, die aber dann im Hintergrund auch haben müsste, es wagen, die ganze Produktions- und Lebensweise nicht mehr staatsorientiert in Frage zu stellen. Und da kämen dann wieder diese ganzen Geschichten von euch rein, weil das sind ja wichtige Gedanken, wo das anhand eines bestimmten Sektors, nämlich wo das sozusagen handgreiflich bereits ist, auch dargestellt werden kann, dass es so utopisch und verrückt gar nicht ist. Also da könnten Sachen zusammengehen. Dann dürftet ihr aber auch nicht die Frage der Widerstandsbewegung, die jetzt erstmal systemimmanent ist, wenn es wirklich eine Widerstandsbewegung ist, also sozusagen zu abwinken. Ne?
Das ist
so, der Lohn.
Also zunächst mal kurz danke dafür, dass du Ralf so gut entgegnet hast, wenn ich kannst du besser als ich auf jeden Fall. Aber zu dem Widerstand, okay. Also, ich sag mal, die Sache ist sicher nicht ausdiskutiert bei uns und vielleicht ist es auch ein bisschen meine persönliche Marotte, aber mein Gefühl ist, Widerstand, schon der Wortstamm sagt schon, da steht etwas, ja. Aber ich denke, es käme heute eben darauf an, weiterzugehen. Und das ist genau das, was ich eben bei der freien Software sehe. Da gibt es eine Energie, da gibt es was, was die Leute fasziniert, was die Leute auch, sage ich mal, ja, so mit so gesellschaftlichen Gedanken erstmal wieder konfrontiert, ja. Und das würde ich jetzt, konnte ich gerade verknüpfen mit dem einen, was du eben gesagt hast, dass die Eigentumsfrage sich eben erst als Konsequenz aus einer Bewegung stellt. Und so würde ich das dann auch mit dem Widerstand halten. Der Widerstand stellt sich erst als Konsequenz aus einer Bewegung. Mit den alten Widerstandsformen, ich weiß nicht, ich habe da vielleicht noch ein bisschen intuitiv, aber ich habe da echt meine ganz, ganz gewaltigen Schwierigkeiten. Also, die sind mir irgendwie zu immanent. Das ist nicht das, was wir brauchen. Ja, die gibt es ja nicht. Die gibt es ja nicht. Das ist doch der Punkt. Also, die Leute brauchen eine Vision, die Leute brauchen eine Utopie. Und freie Software liefert.